Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Caro Nichols zu Gast. Sie ist Gründerin von Three Bears, einem Unternehmen, das Porridge macht, und zwar mit regionalen Bio-Zutaten. Three Bears ist nun 7 Jahre alt und damit kein Startup mehr. Ich habe Caro vor einigen Jahren auf einem Event kennengelernt, bei dem wir beide auf dem Panel saßen. Ich war von ihrer offenen Art begeistert und von ihrer Begeisterung für Hafer. Wer ihr auf Social Media folgt, weiß, dass sie eine ist, die offen ihre Meinung sagt und für ihre Werte einsteht. Hallo und herzlich willkommen, Caro, in unserem Podcast. Freut mich, dass du Zeit hast.
Hallo. Ja, sehr gerne.
Caro, du bist ja eine der erfolgreichsten Gründerinnen des Landes mit einem Produkt, das eigentlich britisch ist. Da kommst du aber, da hast du auch Erfahrung mit. Ich bin mal gespannt, welche Werte du und welche Gegenstände du für heute mitgebracht hast. Denn du weißt ja, wir gliedern das Gespräch in 3 Teile entlang deiner 3 wichtigsten Werte. Und ich könnte fast wetten, dass das was mit Gesundheit und Ernährung zu tun hat. Aber jetzt lasse ich dir natürlich den Vortritt. Was ist denn das erste Thema, mit dem du oder der erste Gegenstand, mit dem du ins Rennen gehen möchtest für heute?
Ja, jetzt gehe ich gleich mal mit dem Gegenstand rein, den du jetzt vielleicht nicht gleich erwartest. Mhm. Ja, ich habe da tatsächlich, weil ich überlegt habe, was das symbolisieren kann, das Kuscheltier meiner Tochter, die ist 1 Jahr alt gewählt, als ein Panda-Bär, der sieht schon sehr zerflettert aus, wenn man sich den jetzt mal vorstellt. Und der steht für mich tatsächlich, und ich habe einfach überlegt, was für mich so das Allerwichtigste ist als Wert, ist tatsächlich Familie und Menschen und Liebe auch einfach. Also ich glaube, ich könnte das gar nicht so schaffen und machen, was ich tagtäglich tue, ja, also Mama sein, Unternehmerin sein und all diese Dinge tun, wenn da nicht dieses starke Fundament der Familie, auch Freunde, Liebe, also dieses sich ankommen fühlen da wäre. Deswegen ist es für mich so eigentlich die Basis allen, weil wenn das nicht stimmt bei mir, dann kann ich auch nicht funktionieren, ich kann auch gar nicht die Leistung bringen, die ich da möchte, ja.
Und du hast ja auch gemeinsam mit deinem Partner, mit deinem Ehemann gegründet. Das heißt, du hast ja auch das perfekte Family-Business, oder?
Ja, genau. Also wir nennen uns, man sagt ja auch, irgendwann ist dieses Startup-Thema durch und jetzt sind wir 7 Jahre alt. Mhm. Wir nennen uns seit diesem Jahr jetzt auch ganz neu nach außen hin ein Familienunternehmen.
Ja, was ihr seid.
Ja, und auch das allein. Ja, genau.
Aber ist das nicht, also ich verstehe total, dass das eine Kraftquelle ist für dich, aber andererseits, wenn ich mir vorstelle, ich bin die ganze Zeit mit meinem Partner zusammen, so sehr ich den liebe, ist das nicht auch anstrengend, jetzt mal ganz ehrlich unter uns?
Ja, ja. Ja, ja, ganz ehrlich, ja. Also Familie bedeutet ja auch nicht nur Harmonie, ne? Also ich finde, streiten und sich streiten können gehört dazu und auch mal irgendwie verschiedene Meinungen zu haben, das ist auch was ich meinen Kindern total vorleben will. Und von daher, klar. Also manchmal, ich meine, das Gute ist, ich glaube, in der Anfangszeit der Gründung war das tatsächlich noch schwieriger, weil um uns herum nicht viele andere Menschen waren und wir zu allem eine sehr, sehr große Meinung hatten und gedacht haben, ah, okay, aber so gehört sich das und so ist das. Und jetzt ist es mittlerweile, wir sind sehr, sehr unterschiedlich auch von unseren Leidenschaften her und Skillset und er ist wirklich eher so Backoffice, Finance, Prozesse, das liebt er und ich bin wirklich sehr viel kreativer und das macht mir Spaß und dadurch ist es, da kommen wir uns gar nicht mehr so sehr in die Quere tatsächlich, nee, das ist gut.
Und wie ist das abends mit dem Abschalten? Also ich hatte gerade schon gesagt, Kraftquelle. Manchmal ist es ja auch sozusagen Energiespenden, dass man dann mal völlig abschalten kann. Ist das bei euch möglich überhaupt? Oder ist der Abendbrottisch dann doch irgendwie Porridge?
Ja, ja. Nee, also seitdem die Kinder da sind, besser. Mhm. Auf jeden Fall. Weil es gibt halt einfach andere Themen, die es geben muss. Oder ich sag mal so, die gab es ja davor auch. Aber also wenn wir dann auch mal irgendwie beim Abendessen, weil ich habe die Kinder abgeholt oder auch andersrum und dann kommt der eine eben vom Office und dann essen wir zusammen und dann gibt's eigentlich schon noch was zu bereden oder was man irgendwie erzählen will. Unser großer Sohn, der Leon, der ist mittlerweile 4, der unterbricht dann auch gern und erzählt dann irgendwas aus dem Kindergarten und holt sich seine Aufmerksamkeit oder die beiden, Mila und Leon, machen irgendwas Witziges und das lenkt dann die Aufmerksamkeit weg und das ist auch gut so. Und wenn es mal wirklich was Wichtiges zu besprechen gibt, dann machen wir das vielleicht, nachdem die Kinder im Bett sind, aber es ist, dann sind wir, ich bin ganz ehrlich, manchmal auch zu müde. Ja. Also das merke ich schon auch, auch mit zwei kleinen Kindern, du brauchst dann diese Ruhephase und dann ist bei uns auch oft wirklich abends so, man guckt sich eine Netflix-Serie an, ganz ehrlich, oder man liest ein Buch, aber dann kann ich nicht noch 2 Stunden Strategie machen. Ja. Das ist selten der Fall mittlerweile, ja.
Aber wenn man so sein eigenes Business hat, ist die Grenze wahrscheinlich schon sehr fließend zwischen dem, was Privatleben ist und dem, was Job ist, oder? Das ist ja irgendwie auch dein Baby, also zusätzlich zu den echten physischen Kindern. Wie gehst du damit um?
Sagen wir mal so, ich habe es mittlerweile einfach akzeptiert, dass das so ist. Also ich habe mich, die ersten 1, 2, 3 Jahre ist es so völlig einnehmend. Ne? Also das war auch noch vor Kindern und das war einfach so, okay, das ist jetzt alles, da gibt es eigentlich fast nichts anderes. Obwohl ich da und deswegen eben auch der Wert Familie, Freundschaft, nie Freunde vernachlässigt habe. Oder vielleicht so ein bisschen, aber trotzdem war mir das schon noch sehr wichtig, die zu sehen. Auch wenn ich dann irgendwie, also wer immer zu kurz kam und immer noch zu kurz kommt, bin ich selbst. Lieber sehe ich noch meine beste Freundin, weil ich denke, ich brauche das, das tut mir gut und unsere Freundschaft braucht es, als dass ich dann halt eben das nicht tue, auch wenn ich dann total durch bin und dann irgendwie nochmal weniger Schlaf habe oder so. Dann so auch mit Kindern habe ich mir manchmal gedacht, ach, das ist immer 3 Bears und Kinder und Familie und das immer alles so präsent ist, kriege ich das irgendwie anders hin, wie kann ich besser abschalten, aber ich habe es akzeptiert, dass es halt einfach so ist, ja. Ja, wenn ich abends um 10 ins Bett gehe, dann denke ich doch auch oft noch an die Firma oder mir kommt noch eine Idee, dann schreibe ich sie kurz auf. Ich habe immer einen Block und einen Stift neben meinem Bett liegen auch, weil mir da halt oft noch Ideen kommen. Sollte ich das stoppen? Ich weiß gar nicht, wie ich es stoppen kann. Das ist halt Teil von dem, was ich tue und es ist mehr als ein Beruf. Es ist schon irgendwo auch ein bisschen Berufung, wenn du sowas machst, an das du auch so sehr glaubst. Ja.
Genau. Nun wollen ja viele junge Menschen Gründer oder Gründerinnen werden. Würdest du das jedem raten oder was braucht man, um das wirklich auch machen zu können und eben auch mein Privatleben irgendwie noch auf die Kette zu kriegen? Was würdest du sagen?
Ja, ich weiß noch genau, als ich damals, ich bin ja eigentlich sehr risikoavers und sehr sicherheitsliebend und so. Und als wir dann damals überlegt haben zu gründen, dann war ich bei so einem kostenlosen IHK-Gründer-Workshop oder so. Und dann hat man so ein Pamphlet mitbekommen, ob man das Zeug hat zum Gründer. Und da standest du ganz sachlich, magst du Risiko, kannst du gut unter Stress und so weiter. Und dann habe ich damals bei meisten gedacht, puh, weiß gar nicht, ob ich das tatsächlich kann. Ja. Und dann auch mit völliger Naivität halt doch gemacht. Aber ich würde trotzdem ganz ehrlich schon raten. Also ich glaube, eines ist ganz wichtig, ist, man muss unter Druck funktionieren können. Das ist einfach so. Und man muss, und es kommt auch mit der Zeit, man muss gut mit Stress umgehen können und man muss auch Sachen dann trotzdem sein lassen können oder abschalten können. Das kann mein Mann immer noch besser als ich. Also ich kann das in manchen Dingen auch immer noch nicht ganz so gut, aber ich kann mittlerweile schon gut, also manche Dinge, die tangieren mich gar nicht mehr so. Oder gerade im Food-Business, da ist immer irgendwas, ja. Oder da ist dann irgendwie Produktionsausfall hier, oh Gott, können wir den Kunden beliefern? Also das ist einfach Business as usual mittlerweile. Also es ist immer ein bisschen Chaos, es ist immer irgendwas. Und du musst halt dann lernen können, so, ich gehe jetzt aber trotzdem nach Hause und esse eine Pizza oder so, ne? Und sitze jetzt nicht den ganzen Tag da und denke so, oh Gott, was wird passieren? Ja. Sondern, also das Fell wird auch dicker, aber das muss man erst mal können. Und wenn man alles unglaublich persönlich nimmt, dann würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen, weil du hast so viele Gespräche, auch Gespräche der Ablehnung, ja, wenn du was verkaufst und das wirst du ja als Gründer, ob das jetzt ein Service, eine Idee oder sonst was ist und du kannst nicht mit Ablehnung zum Beispiel umgehen, das hat ja gar nichts mit dir als Person zu tun, dann ist es auch ganz schwierig. Also das, das ist bestimmt nicht für jedes Gemüt das Richtige, ja. Was ich jetzt gesehen habe, auch über die Jahre, über 7 Jahre allein, es ist auch nicht für ist nicht jeder oder jede dafür gemacht, im Startup zu arbeiten. Also allein das schon, weil es ja eben einfach noch nicht alle Strukturen, Prozesse gibt. Du musst mit einem höheren Workload zurechtkommen oder zumindest auch, wenn du nicht das alles schaffst, sagen, das priorisiere ich, das bleibt erstmal liegen und so und all das. Und allein das kann nicht jeder. Und manche blühen komplett auf. Und bei manchen so, oh, ich gehe hier unter oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne?
Ja. Ich würde mich fragen, weil du sagst, man kriegt mit der Zeit ein dickeres Fell. Gibt es eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du ein dickeres Fell gekriegt hast?
da gibt es bestimmt einige. Also dieses Jahr jetzt auch ganz aktuell, war tatsächlich auch echt nochmal ein bisschen schmerzhaft und mühsam, waren wir meiner Meinung nach natürlich unberechtigterweise nominiert für den Foodwatch Award, also Negativpreis. Und Foodwatch ist ja eine gemeinnützige Organisation zum Verbraucherschutz, die dann immer 5 Produkte nominieren. Wir sind am Ende nicht auf Platz 1 gekommen, sondern ganz knapp sogar den 4. Platz, also 3. Platz, aber das nur so am Rande. Und unser Kerniger Klassiker, also unsere klassische Haferflockenmischung, Porridge-Mischung, wurde kritisiert dafür, dass man doch denken könnte, da ist was anderes drin als Hafer. So, und das halt unser so verbrauchertäuschend ist, weil es quasi ein zu cleanes Produkt ist, ja, und zu teuer verkauft wird. Und wir wurden mit Eigenmarkenpreisen verglichen. Und das hat einfach, es hat mich persönlich so geärgert, weil wir seit 7 Jahren dieses Produkt zum gleichen Preis verkaufen. Mhm. Wir haben eine Wiederkaufsrate von 50%. Mhm. Das heißt, ganz viele fühlen sich ja nicht irgendwo verarscht, sondern da steht die klassische Porridge-Mischung drauf. Wir haben ein riesen Sichtfenster, was uns auch immer wichtig war. Wir produzieren in Deutschland, wir wurden dafür ausgezeichnet, wir sind eine B-Corp, weil wir so kurze Wege haben und eben, ja, ich sag mal, auch wirklich die deutsche Wirtschaft befeuern und hier so nachhaltige Startups sind. Und dann wird man dafür kritisiert und mit irgendwelchen Eigenmarkenflocken verglichen, wo wir preislich gar nicht mithalten können. Und ich möchte auch nicht wissen, wo die herkommen. Ja, also alles darum hat mich geärgert und das dann nicht persönlich zu nehmen zum Beispiel, ja, also auch nach 7 Jahren, da sitzt du dann auch nicht da und sagst, ach ja, ist egal, ist einfach so. Zumal auch die ganze Kommunikation darum ein bisschen seltsam war, wir wurden eigentlich gar nicht richtig informiert und haben selber aus der Presse dann entnehmen dürfen und ich wollte viel in den Diskurs gehen, was dann nicht zustande kam und ja, aber letzten Endes bin ich daran sehr gewachsen und habe total viele tolle Gespräche führen dürfen. Ich habe Journalisten vom Gegenteil überzeugt. Wir haben am Ende sogar sehr viel positive Presse bekommen. Mhm. Und ja, aber es war, das lässt sich dann doch auch wieder, ja, also jetzt, auch jetzt noch 4 Monate später kriege ich teilweise einen Anruf, weil irgendjemand einen Artikel über Mogelpackungen bringt. Und dann bin ich schon ganz relaxed und sage so, ja, lass mal telefonieren. Und ja, aber es war ein Learning, was Pressearbeit angeht, bestimmt auch.
Absolut. Aber es ist ja auch ein schönes Learning, dass man, wenn man es richtig anpackt, Dinge auch drehen kann und verändern kann. Oder?
Ja, ja. Und das ist das, weil da auf der anderen Seite ja auch immer ein Mensch sitzt. Ja, ja? Also ich habe nämlich, wir haben wirklich viele so Standard-E-Mails dann bekommen. Sie sind nominiert für, bitte schicken Sie uns sofort ein Statement zu diesen 5 Fragen. Und die Fragen allein waren schon sehr in eine Richtung gestellt, dass ich gedacht habe, da brauche ich gar kein Statement schreiben, weil ich weiß genau, in welche Richtung das geht. Und ich habe einfach immer reagiert und gesagt, wann haben Sie Zeit für ein Gespräch? Lassen Sie uns darüber sprechen. Und in dem Gespräch war dann das auch oft für die Journalisten zum Beispiel total, sie haben gesagt, keiner will sonst mit uns sprechen. Also im Food-Bereich vor allem, da kriegen wir immer keinen Kommentar in 80% der Fälle. Und die sind ja, wie gesagt, auch nur Menschen, die Gutes tun wollen. Und am Ende waren die oft wirklich, dass sie sagten, ah ja, ich verstehe das. Sie haben ja wirklich Argumente und da gibt's ja einen Grund für den Preis und niemand hat so viel Fruchtanteil und all diese Sachen. Ja, deswegen, das ist eigentlich auch so ein bisschen, glaube ich, mein Ansatz bei allem, einfach miteinander sprechen, macht man ja viel zu wenig, ne? Oder dass man überhaupt noch mal den Hörer in die Hand nimmt und sagt, ich rufe jemanden an.
Stimmt. Das Menschliche sozusagen. Sehr schön.
Ja.
Caro, du hast auch noch 2 andere Gegenstände dabei. Was ist denn dein 2. Pick sozusagen?
Genau. Der 2. Gegenstand sind meine Laufschuhe. Weil ich habe auch echt überlegt, wofür stehen denn die eigentlich? Ist ja immer schwierig, das auch an einem Gegenstand festzumachen. Aber für mich ist wirklich das Thema Gesundheit, aber auch Mindset und auch ein bisschen Ambition, so ein bisschen ist da auch mit dabei. Also, dass ich schon, ich glaube, ich hätte auch nie gegründet, wenn ich nicht zielstrebig wäre. Das weiß ich schon. Also ich bin sehr zielfokussiert und zielstrebig und dabei ist mir aber natürlich Bewegung, Gesundheit und so unglaublich wichtig. Und das symbolisiert es so ein bisschen für mich. Also trotz all des Stresses und so, das habe ich trotzdem immer versucht, weiter beizubehalten. Und mir geht's auch nicht gut, wenn ich mich nicht bewege oder wenn ich nicht laufen gehe. Ich schaffe das nicht mehr so viel wie früher. Früher war ich echt sehr viel laufen. Aber zumindest 1-2 Mal die Woche. Und dann ist das so, dann ist es für mich so unglaublich wichtig. Es sind so ein paar Minuten, die ich für mich habe, wo mir auch super gute Ideen wiederum kommen, wo ich manchmal einfach auch Sachen weglaufen kann, auch Ärger oder Wut oder was auch immer ist. Also wer auch läuft, der kennt es vielleicht, aber du fängst deinen Lauf mit einem Gefühl an und endest den mit einem ganz anderen. Mhm. Also rein biologisch ist natürlich auch klar, dass dann da irgendwie Glückshormone danach auch noch rumhupfen, aber das macht für mich wahnsinnig viel aus und deswegen ist das für mich so ein Wert, dass man seinen eigenen Körper und sein eigenes Wohlbefinden, und ehrlicherweise geht mein dritter Gegenstand in die gleiche Richtung, aber es ist so unglaublich wichtig, diesen Ausgleich zu haben, ja.
Und das ist ja auch gesagt, was mitspielt, sind auch die Ambitionen oder sich Ziele setzen. Setzt du dir ganz bewusst Ziele? So in einem Jahr will ich das erreicht haben oder sogar in einem Monat oder in einer Woche, oder wie gehst du da vor?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr mir also im Persönlichen an die Nase fassen. Das habe ich nämlich früher oft gemacht. Mhm. Und dann ist es auch so gekommen. Mhm. Also ich habe tatsächlich teilweise mir auch mal, auch in meine England-Zeiten noch, also ich habe ja in London 5 Jahre gelebt, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und da hatte ich auch einen Manager, der hat mich sehr stark in diese Richtung auch motiviert. Aber da hatte ich sogar einen Zeitstrahl aufgemalt und mir aufgemalt, wo ich in 3 Jahren sein will. Karrieretechnisch, aber auch privat. Und dann stand da wirklich drin, ich will um die Welt reisen und ein Sabbatical machen. Ich möchte einen Halbmarathon laufen. Ich möchte in 3 Jahren aber wieder zurück in Deutschland leben. Was muss ich dafür tun? Und das hat mir unglaublich geholfen. Und ich habe dann aber schon auch, also auch für mich so Ziel, ich möchte da und da Kinder haben. Da sind natürlich viele Faktoren, ob das dann klappt oder so, ne? Aber jetzt, ehrlicherweise, wenn du mich fragen würdest, habe ich das jetzt gerade, sag ich so, okay, ja. Also fürs Business haben wir immer Ziele, ja. Da sind wir jetzt gerade in der Definition der Ziele für nächstes Jahr. Aber für mich privat habe ich jetzt gerade nicht irgendwie das tatsächlich visualisiert auf diesem Zeitstrahl. Das müsste ich vielleicht mal wieder machen. Das ist tatsächlich in dem Chaos Familie, Unternehmen untergegangen. Aber es hat mir immer geholfen, das so zu so zu visualisieren als Ziel tatsächlich, ja.
Ja, klar. Aber wenn du es dann natürlich jetzt für das eigene Unternehmen machst, ist das ja ein bisschen implizit auch mit dabei, ne?
So. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber manchmal allein so Sachen, also ich war mal auf einem so ein Female Festival und da gab es dann so eine Session mit Laura Marina Seiler, ist sie ja, glaube ich, ne? Kennst du die? Die macht so ganz also tolle Visualisierungen und so. Und da muss man da alle die Augen schließen und uns vorstellen, wo wir sein wollen und was wir sehen. Und da habe ich damals echt witzig, da habe ich noch in einer kleinen Wohnung irgendwie gewohnt und dann habe ich mich in einem Garten gesehen, in so einem Stadthäuschen. Da habe ich gedacht, okay, das brauche ich, ja. Und dann ganz blöd irgendwie. Und wir mieten jetzt tatsächlich, also wir könnten uns das nicht leisten, das uns zu kaufen, aber wir mieten ein kleines Häuschen, ein kleines Reihenhäuschen in München, was ich 2 Jahre lang gesucht habe, weil sowas eigentlich kaum gibt. Also sowohl bezahlbare Miete als auch wirklich Häuser mit kleinen Garten. Ja. Aber irgendwie habe ich das damals so visualisiert und dann dachte ich mir so, ah ja, und jetzt stehe ich da. Also manchmal ist es schon, glaube ich, gut, so Dinge mal so sich zu überlegen, wo will ich denn da in 3 Jahren sein oder in 5 oder so, ne?
Das stimmt, aber wenn man dann so visualisiert hat und dann kommt es nicht, ist es auch eine herbe Enttäuschung, oder? Oder hattest du die Erfahrung nie?
Ja, das stimmt wohl, ja. ja, das stimmt. Aber das kommt dann auch, glaube ich, drauf an, wie man das dann nimmt. Also wie gehst du dann damit wieder um? Ne? Das ist auch wieder vielleicht so ein Thema zum Thema Gründen. Also da stellt man sich viel vor, ja. Und wir wünschen uns oft, Mensch, das Ziel ist, bei dem Händler reinzukommen oder so. Und dann funktioniert es nicht und dann ist die Sache, dann darfst du eigentlich nicht niedergeschlagen sein, sondern was machst du damit? Oder also habe ich früher wirklich auch viel meditiert und visualisiert. Es hat mir eher manchmal für den Prozess geholfen und auch wenn es dann anders kam, also so mal ganz persönlicher Einblick, aber als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, war das leider keine leichte Schwangerschaft und dann war ich lange im Krankenhaus auch und musste liegen und so und ich habe immer jeden Tag meditiert und visualisiert, was für eine tolle Geburt das wird und natürlich habe ich keinen Kaiserschnitt visualisiert, ja, aber es wurde ein Kaiserschnitt. Was ich aber dann, und da habe ich auch schon so oft das gehört, dass manche dann da so dran leiden und das ist so schlimm, aber ich habe es gar nicht als schlimm empfunden dann. Ich habe dann gedacht, ach, es war aber trotzdem ein sehr schöner Geburtsmoment. Und ich glaube, das ist dann so, ja, dieses Ziel zu haben, kann dir manchmal auch auf dem Weg helfen. Und wenn das Ziel oder die Zielerreichung dann vielleicht doch ein bisschen anders ist, dann darf man vielleicht auch nicht immer denken, oh, das ist jetzt aber, jetzt bin ich hier niedergeschlagen oder das ist falsch, sondern das ist ja auch das Leben, ne? dass es eben anders kommt manchmal.
Und tatsächlich ist ja auch, wenn man es jetzt rein zeitlich betrachtet, der Weg zum Ziel das wesentlich längere sozusagen und deswegen auch vielleicht mehr Impact hat als das Ziel dann selber.
Ja, ja, stimmt.
Das heißt ja übrigens auch bei Gehalt, ne, dass es immer nur kurz tick the box und dann ist der Effekt relativ schnell wieder weg.
Ja. Und eigentlich, wenn du da manchmal drüber nachdenkst, ist vielleicht auch da dieser Weg viel cooler. Du bist aufgeregt, du denkst dir, oh wow, und ich gebe hier alles und so. Und dann kommt vielleicht kurz dieser Reward, aber wie du schon sagst, und dann ist gleich wieder next thing. Ja.
Ja, genau.
Das ist übrigens auch so ein Thema, das höre ich auch von ganz vielen Gründern, dieses Thema eben Ziele, Milestones und dann bist du nie zufrieden. Mm. Dann denkst du immer gleich, weil ich habe noch besser oder größer oder da müsste man doch eigentlich noch das und so. Und dass man einfach mal sagt, nein, überleg dir doch mal, das ist jetzt gerade echt gut. Ja. Oder was haben wir denn hier erreicht? Oder vielleicht ist das Ergebnis nicht ganz so profitabel oder toll, aber was haben wir denn gerade an Teamwork hier erreicht oder so? Also so ein bisschen eben auch das zu wertschätzen, was denn da auf dem Weg dahin passiert ist, ist eigentlich auch was manchmal zu kurz kommt. Ja,
absolut. Und dafür stehen ja vielleicht Laufschuhe auch. Das ist ja immer der ganze Weg, oder?
Ja, und 100% auch dabei eben. Also das ist für mich, ich bin gar nicht, das ist irgendwie ganz witzig, ich brauche schon Ziele, aber ich brauche nicht bei allem immer Ziele. Also ich brauche jetzt nicht mich für den nächsten Marathon anmelden, damit ich laufen gehe, sondern für mich ist da schon eher die Tätigkeit des Laufens, ist das, was mich wirklich erfüllt. Das ist einfach mein Sport. Was ich daran liebe, ist, dass ich das immer machen kann, wann ich will. Ich brauche wirklich nur die Schuhe und halt irgendwie die Klamotten. Und ich bin für niemanden irgendwie, ich muss eigentlich nur einen Fuß vor den anderen setzen. Stimmt. Ich muss auch gar nichts wirklich können. Stimmt. Das finde ich auch gut. Und ich muss auch mit niemanden reden. Ich mag einfach, weil ich sonst schon viel auch rede und reden muss, auch im Job. Und dann hast du Kinder, dann kannst du, ne, du bist immer. Und dann mag ich das tatsächlich gerne, dass da einfach, da musst du nicht besonders talentiert sein, ehrlicherweise. Und es kann dir auch gar keiner sagen, das machst du jetzt gerade gut oder schlecht. Stimmt. Ich finde, es ist sowas, es ist einfach nur, ich laufe hier jetzt gerade und das mag ich tatsächlich sehr.
Kann ich gut verstehen. Was ist denn der dritte Gegenstand?
Der dritte Gegenstand, der geht jetzt schon sehr in die gleiche Richtung, aber es sind tatsächlich Haferflocken. Mhm. Also Hafer, es ist ja für mich so nicht erst seit 7 Jahren das, was ich jetzt tue, sondern der steht für mich wirklich zum einen für Nachhaltigkeit, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil Hafer, das wissen die wenigsten, aber der kann ja sehr regional angebaut werden und braucht von allen Getreidesorten am wenigsten Wasser im Anbau und auch, also reist dann viel weniger durch die Welt, bis er bei uns in der Müsli-Schale landet und so weiter. Also daher ein wirkliches tolles Getreide und hat natürlich diese einzigartigen Nährwerte, die dann halt, also mich damals wirklich geheilt haben. Ich habe jahrelang an Reizdarm gelitten und das war, wusste gar nicht, was es ist. Also seitdem ich denken kann, schon als Kind. Und irgendwann, da war damals in den 80ern, oder auch meine Eltern, die wussten ja gar nicht genau, was man da jetzt macht. Dann versucht man mal mit Vollkorn oder so, aber das hat auch alles nicht wirklich geholfen. Und dann habe ich damals wirklich Porridge entdeckt und das hat mich wirklich komplett geheilt. Deswegen steht es für mich auch irgendwie, auch da eben für dieses Wohlbefinden und einfach Gesundheit. Mm. Und Gesundheit ist für mich egal. Alles andere in der Welt kann ja nur passieren, wenn es einem selber gut geht. Dann kannst du dich um andere kümmern. Dann kannst du dein volles Potenzial ausschöpfen und so. Und Gesundheit wünsche ich mir für mich selbst und wünsche ich mir einfach für alle anderen auch, damit wir halt so lange wie möglich auch das Leben genießen können. Mm. Und das Thema Nachhaltigkeit spielt da ja auch mit rein, weil wir eben nur diesen einen Planeten haben. Ne?
Ja, absolut, absolut. Aber das ist ja auch ein Trendthema Gesundheit, oder? Das merkt ihr wahrscheinlich auch in eurer Businessentwicklung, dass das ja ein Produkt ist, das Zuspruch findet, dass immer mehr Leute sich gesund und bewusst ernähren wollen. Oder wie blickst du da drauf? Oder bin ich zu optimistisch?
Ja, ich bin schon optimistisch, aber trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, immer noch eine große Schere zwischen was sagen die Leute, dass sie wollen, möchten und was kaufen sie im Supermarkt. Ne? Und gerade die Deutschen schauen da und jetzt sind wir immer noch in der Rezession. Ja. Letztes Jahr war so ein wahnsinnig unsicheres Jahr für uns Und da sieht man dann schon, dass wirklich viele einfach am Essen echt sparen auch. Was ich immer so schade finde, weil ich sage selbst, ja, du kannst dir unsere Porridge-Packung für 4,99 kaufen, aber du kannst davon 8-mal frühstücken. Und es ist made in Germany, du hast schon alles drin, du hast 60 Cent für eine Portion, sich immer, das ist so, da kann keiner sagen, das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Stimmt. Und ich bleibe aber dabei, weil es eben geschmacklich so viel besser ist und so viel leckerer. Aber da wird dann oft gesagt, na, nee, und dann weiß ich nicht, also kriegst du ja nicht mal, also irgendwie mittlerweile kostet irgendwie eine Apfelschorle oder so, oder zweimal eine Apfelschorle zu kaufen, kostet zu viel irgendwie. Also für mich ist es so, der Vergleich hinkt dann manchmal so ein bisschen. Und wir sehen schon, dass das Thema Porridge und so gewachsen ist und größer ist. Aber wir machen mittlerweile ja auch Granola und Riegel. Und ja, es wird schon angenommen und viele machen sich über ihre Gesundheit Gedanken, aber dann doch wieder auch irgendwie nicht so. Also ich glaube, wir sind gerade in einer interessanten Phase, weil es war sehr viel mehr am Aufsteigen. Auch während Corona haben sich viele Gedanken gemacht, auch mehr Zeit gehabt.
Da wurde ja auch viel zu Heim gekocht, ne?
Genau, ja. Viel mit Essen beschäftigt, ja. Und so. Und dann kam, glaube ich, wirklich so ein bisschen jetzt dieses ernüchternde letzte Jahr, auch mit Angst und so. Man sieht dann ja auch, also ich finde es auch interessant, auch an so Außenwerbung, was ich auch letztes Jahr viel gesehen habe, jetzt gerade nicht so, aber ich habe auch viel Comfort Food und so. Ich habe auch so Cola-Werbungen gesehen, die auf einmal einfach so ganz traditionell Pizza und Cola, Burger und Cola. Und es ist ja oft in Krisenzeiten, dass dann die Leute sagen so, ach jetzt, weißt du was, die Welt geht ja sowieso unter so die Art, jetzt kann ich mir auch hier noch eine Pizza bestellen irgendwie. Aber grundsätzlich, ich glaube, also wir kommen ja auch aus dieser Wirtschaftskrise wieder raus und das wird immer mehr Thema werden, immer noch.
Jetzt hast du ja auch Kinder, die sind zwar noch nicht im Schulalter, aber werden es bald sein. Hast du den Eindruck, dass unsere Schulbildung da in genug Wert drauf legt, dass das vorkommt, dass es ausreichend vorkommt, was gegessen wird, wie es gegessen wird, wie es zubereitet wird?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also frag mich nochmal in 2 Jahren, wenn ich dann da voll drin bin oder in 3. Aber ich habe nämlich schon oft versucht, also unabhängig davon, auch bevor ich Kinder hatte, eher ins Schulsystem ein bisschen so reinzukommen. Weil ja oft wirklich im Schulverkauf, auch im Kiosk, immer noch hier schön Snickers und Twix und sowas verkauft wird. Das ist ja schockierend, ne? Und dann hieß immer, ach Donny, da können wir nichts machen, das ist hier, das kauft der Hausmeister ein oder keine Ahnung was. Und ich habe schon so oft versucht, oder wir dürfen keine Marken promoten. Und ich sagte, naja, aber Entschuldigung, ihr verkauft hier ja Marken. Ja. Wäre es nicht besser, wenn wir hier einen Pocket Porridge-Riegel reinstellen würden, der, ne, nur den Fruchtzucker hat und einen Haferanteil von 40%. Aber nein, und also ich glaube, da muss noch echt viel passieren. Also jetzt im Kita-Kindergartenbereich, ich habe auch 2 verschiedene Erfahrungen gemacht. Bei der Kita, in der mein Sohn war, war ich auch echt ein bisschen schockiert, was sie teilweise gegessen haben. Und jetzt sind beide Kinder in einer anderen Einrichtung und da ist es super. Also ganz ohne Salz wird gekocht, ohne Zucker, alles frisch. Aber das ist auch echt, das ist schon Luxus. Ne? Und ich glaube, dass da einiges passieren muss. Ich habe auch mal eine Doku gesehen über eine Schule in Amerika tatsächlich, die extrem hochwertig kochen und die hatten dann da so Testergebnisse geteilt, wie viel besser diese Schüler sich entwickelt haben, vorher, nachher. Weil natürlich, ne, Konzentration, Aufnahmefähigkeit, klar, auch weniger Aggression tatsächlich, wenn du dich gut ernährst und so. Also wenn die keine so Heißhungerattacken haben, weil sie irgendwie nur Weißmehl essen und Sachen, wo der Blutzucker schnell hochschießt und dann wieder im Keller ist und so. Also ja, wie gesagt, ich habe da schon mal ein bisschen was versucht, habe es noch nie geschafft, so richtig reinzukommen und bin gespannt, was mich erwartet, wenn dann da die eigenen Kinder sind, ja.
Dann kannst du ja dein nächstes Buch schreiben. Ich habe gesehen, du hast ja schon eins über Hafer geschrieben, dann kannst du über Schulernährung oder Kinder- und Ernährungsbildung schreiben.
Wie geht's dir da? Weil du hast ja auch Kinder im Schulalter, oder?
Genau. Ich glaube auch, das ist sehr individuell unterschiedlich, weil es mal, also soweit ich das sehe, nicht jetzt irgendwo im Lehrplan ganz starr verhaftet ist, sodass es sehr darauf ankommt, welchen Lehrer, welche Lehrerin haben die Kinder.
Auch bei der Erziehung.
Ja, ja. Genau. Also ich hatte das Glück, dass sie das sowohl in der Schule als auch im Kindergarten tatsächlich mal hatten. Da war ich überrascht. Da haben wir so, ach, das ist ja spannend. Haben sogar ausgerechnet, wie viel Kalorien hat was. Das fand ich schon ein bisschen krass.
Ah, okay.
Aber dieses Schärfen, was ist in den Lebensmitteln drin? Was macht Zucker mit dem Körper? Haben die mitgekriegt, aber ich glaube aufgrund von einem individuellen Engagement von der Lehrkraft.
Ja. Ah, okay. Ja. Ich meine, allein, was ich auch schockierend finde, aber ist ja auch die Weiterentwicklung von Ärzten und Thema Ernährung.
Ja.
Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass eine ausgewogene Ernährung so viele Krankheiten überhaupt vorbeugen könnte und mit, also dass wir gar nicht so krank werden. Und eigentlich sind die meisten Ärzte dafür da, dann einfach nur Konsequenzen ständig immer wieder zu behandeln. Mhm. Und also da sind wir ja teilweise auch noch in, weiß ich nicht, stecken wir schon noch in Kinderschuhen, dass da auch gar nicht so viel Weiterbildung ist oder dass die gar nicht so incentiviert werden, sich weiterzubilden, welche Rolle Ernährung spielen kann. Mhm. Also ja,
das stimmt.
Schon auch krass eigentlich.
Das stimmt. Also ich sehe, Caro, wir haben da noch ein großes Feld vor uns. Herzlichen Dank für deine Zeit. Mir hat es sehr Spaß gemacht.
Sehr gern.
Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke. Dankeschön. Tschüss.
Das war die 41. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership. Der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Alexander Meyer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.